Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Über 140.000 Menschen haben sich in Deutschland inzwischen mit dem Covid-19-Virus infiziert. Auch heute sind die Entwicklungen der Corona-Pandemie das bestimmende Thema in unseren Informationen am Abend. Ab 18.40 Uhr in einer halben Stunde hören Sie hier unsere Sendung Hintergrund, heute über die türkische Rüstungsindustrie. Und nach den Nachrichten und dem Kommentar dann ab 19.10 Uhr wie gewohnt alles Wichtige aus dem Sport. Unter anderem ein Interview mit NRW-Sportstaatssekretärin Andrea Mills zur Frage, wann Sporttreiben wieder erlaubt sein könnte. Bevor wir uns aber den aktuellen Diskussionen und Entwicklungen der Corona-Pandemie widmen, geht es zunächst um Flüchtlinge auf den griechischen Inseln wie Lesbos, Samos oder Kos. Mehrere 10.000 Menschen leben in Flüchtlingslagern dort unter katastrophalen Bedingungen, vor allem was die hygienischen Zustände angeht. 47 minderjährige Flüchtlinge aus diesen Lagern sind heute in Niedersachsen angekommen. Aus Hannover berichtet Alexander Budde.
Nach kurzer Begrüßung auf dem Rollfeld des Flughafens Hannover werden die minderjährigen Flüchtlinge in den Landkreis Osnabrück gebracht. Zu ihrem Schutz haben die Behörden den genauen Ort der Unterkunft nicht mitgeteilt. 14 Tage Quarantäne sind Vorschrift, auch wenn alle gesund sind und in Athen negativ auf das Virus getestet wurden. 47 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 17 Jahren, sie alle waren unbegleitet in den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern auf den Inseln Samos, Kos und Lesbos. Einige haben Monate, gar Jahre dort verbracht. Jedes herausgeholte Kind ein Glücksfall, freut sich Landrätin Anna Kepschul von den Grünen.
Wir haben hier ein Team, die alle schon Erfahrung mit unbegleiteten Minderjährigen haben, noch erweitert durch Psychologen, ein ärztliches Team und Dolmetscher und natürlich auch die Pädagogen, die sich auch schon 2015 sehr eingebracht haben.
Dirk Schröder ist Sozialwissenschaftler und auch als Familientherapeut ausgebildet. Der Abteilungsleiter im niedersächsischen Sozialministerium hat Anfang April erfahren, dass die Kinder kommen sollen und die Aktion über Ostern vorbereitet.
Diese 14 Tage werden wir in erster Linie dafür nutzen, damit die Kinder zur Ruhe kommen können, damit sie hier miteinander umgehen können, damit sie spielen können, einfach mal einen Alltag erleben, wie er für uns völlig normal ist und für die Kinder vielleicht noch nie erlebbar war.
Die Kinder kommen ursprünglich aus Kriegsgebieten. Syrien, Afghanistan, Eritrea. In Deutschland, Belgien und Frankreich werden Verwandte gesucht. Das Verfahren ist kompliziert. Zahlreiche Behörden und Organisationen sind an der Auswahl und Verteilung der Minderjährigen beteiligt. In Griechenland, auf EU-Ebene. In Deutschland sind neben dem BAMF auch die Sozial- und Innenministerien in Bund und Ländern beteiligt. Einige Kinder werden in Niedersachsen bleiben, aber es gibt auch andere Bundesländer, die sich bereit erklärt haben, Kinder aufzunehmen.
Das Landesjugendamt hat bei uns gerade alle Kommunen abtelefoniert, die sich als sicherer Hafen deklariert haben. Das war für uns so ein erster Hinweis, okay, die sind bereit, diese Kinder und Jugendlichen noch aufzunehmen. Der Kontakt ist hergestellt. Jetzt überlegen sich diese Kommunen und Landkreise gerade, wie viele Kinder sie aufnehmen möchten und dann wird entsprechend vermittelt.
150 Städte und Gemeinden bereit zur humanitären Soforthilfe. Doch die Zahl der Schutzbedürftigen, die Bund und Länder bereit waren, aus Griechenland herauszuholen, wurde im Zuge der Beratungen immer kleiner. Nicht im Alleingang, bloß kein Signal setzen. Die Aufnahme der wenigen kein Ruhmesblatt, sagt Sascha Schießel vom Landesflüchtlingsrat.
Für diese Kinder, die jetzt aufgenommen werden, ist es natürlich gut. Das ist ein gutes Zeichen. Es ist natürlich insgesamt zu wenig. 50 Kinder aufzunehmen, löst überhaupt kein strukturelles Problem, das wir haben. Es sind 40.000 Menschen in den Lagern auf den griechischen Inseln und die müssen evakuiert werden. Und mit Symbolpolitik und so einer humanitären Geste, mit der die Bundesregierung tut, als hätte sie irgendwas erreicht oder umgesetzt, kommen wir einfach nicht weiter.
Ende Oktober besuchte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius von der SPD das damals schon völlig überlaufene Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos. Die erbärmliche Lage der Menschen, die katastrophalen hygienischen Bedingungen dort, ließen dem Minister keine Ruhe.
Da in diesen Umständen, in diesen Lebensbedingungen Kinder zu lassen, wenn man weiß, man kann ihnen helfen, finde ich, geht nicht.
Pistorius und auch andere Politiker haben vehement für die Aufnahme zumindest der Schwächsten geworben, lange Zeit erfolglos. Deutschland plant nun 350 bis 500 Kinder aus den Lagern aufzunehmen. Insgesamt sollen in den kommenden Wochen 1600 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in andere EU-Staaten gebracht werden.
Der Bericht von Alexander Budde. Kritik kommt von Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl, die von einem Feigenblatt sprechen. Gleichzeitig ruft Innenminister Horst Seehofer die anderen EU-Staaten dazu auf, ebenfalls minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Gudula Geuter mit den Reaktionen.
Die Aufnahme der Kinder und Jugendlichen ist das Ergebnis eines monatelangen Verhandlungsprozesses. Von Anfang an waren die Meinungen dazu geteilt. Entsprechend vielstimmig ist auch jetzt das Echo auf die Ankunft der Minderjährigen. Bundesinnenminister Horst Seehofer, eine der treibenden Kräfte hinter der Vereinbarung europäischer Staaten zur Aufnahme von 1600 unbegleiteten Minderjährigen und besonders schutzbedürftigen Kindern, zeigte sich erfreut, dass die Aufnahme nun trotz der Corona-Einschränkungen klappt. Deutschland stehe zu seiner Zusicherung. Und mahnend ergänzte er, ich gehe davon aus, dass unsere europäischen Partner nun ebenfalls beginnen, ihre Zusagen so bald wie möglich umzusetzen. Im Deutschlandfunk zeigte sich die zuständige EU-Kommissarin Ylva Johansson zuversichtlich, dass das funktionieren wird.
Wir beginnen zunächst mit 8 Mitgliedstaaten. Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Kroatien, Litauen, Irland, Portugal. Aber wir sehen dann auch das Eintreten von weiteren. Bislang Slowenien, Belgien und auch die Schweiz zeigt Interesse, sich zu beteiligen. Die Dinge entwickeln sich also noch.
1600 Menschen, das sei ziemlich viel, betonte sie. Mehr oder weniger sei das die Zahl aller unbegleiteter Minderjähriger auf den Inseln. Nur, fügt auch sie hinzu.
Aber wir brauchen auch die Umsiedlung von anderen Migranten auf dieser Insel. Doch das ist ein großer Schritt.
Andere formulieren sehr viel deutlicher, so schon vor dem Abflug der Minderjährigen, der grüne Europapolitiker Erik Marquardt.
Wir haben eine Politik, die zur Abschreckung humanitäre Krisen an den Außengrenzen zulässt. Und jetzt beschließt Deutschland, zur Rettung noch einige Kinder dort rauszuholen. Das ist unwürdig.
Lächerlich gering nennt Pro Asyl den Umfang der Aufnahme. Dass bisher nur ein Teil der 350 bis 500 Kinder, die Deutschland aufnehmen will, gekommen ist, soll an der Dauer des Auswahlprozesses auf den Inseln liegen. Die Flüchtlingsorganisation will aber ohnehin ganz anderes. Nach einer ersten Evakuierung der Lager aufs griechische Festland könne eine Lösung auf Dauer nur in der Aufnahme der Menschen in anderen EU-Staaten liegen. Außerdem fordert Pro Asyl, dass Deutschland flexibler mit Übernahmeersuchen nach der Dublin-Verordnung umgeht, die derzeit meist an Fristen scheitern. Die Dublin-Regeln stehen derweil ohnehin in Frage. Eine Neufassung scheitert aber seit Jahren am Streit um die Verteilung der Menschen innerhalb Europas. Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien haben hier einen neuen Vorstoß gestartet. In einem Brief an die EU-Kommission fordern die Innenminister der 4 Länder eine verbindliche Verteilung. Nur in Ausnahmefällen sollten auch andere Solidaritätsmaßnahmen möglich sein. Die Idee ist nicht neu, dass sich aber 2 wichtige Zielländer und 2 wichtige Ersteinreiseländer zusammentun, ist ungewöhnlich. Gegenüber der Funke Mediengruppe begrüßte die Kommissarin Johansson den Vorschlag, mahnte aber gleichzeitig, das Thema sei sensibel. Sie will bald einen eigenen, umfassenden Vorschlag vorlegen.
Sie werden sehr umfangreich sein, viele Aspekte zu Migration und Asyl beinhalten. Sowohl natürlich das Managen der Migration als auch die Beziehungen mit Drittstaaten, die Rückkehr und die Solidaritätsmechanismen und Integration.
Auch sie betont dabei,
aus meiner Sicht muss Solidarität verpflichtend sein.
Das war bisher am Widerstand der Visegrad-Staaten gescheitert.
Berichtet Kulula Goyte aus unserem Hauptstadtstudio. Ab 19.05 Uhr hören Sie hier im Deutschlandfunk auch einen Kommentar zur Aufnahme der Flüchtlinge in Niedersachsen unter dem Titel Schande oder Hoffnungszeichen. Natürlich wird auch heute weiter über den Umgang mit der Corona-Krise, mit den wirtschaftlichen Problemen und Auswirkungen diskutiert. Den Stand der Debatten fasst jetzt Uwe Lieb zusammen.
Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben wegen Corona weniger Geld. Weil Corona die Wirtschaft lähmt, müssen sie in Kurzarbeit. Für viele eine private wirtschaftliche Katastrophe, sagt DGB-Chef Hoffmann.
Wir erleben gerade, dass Menschen, die zu 100% in Kurzarbeit sind, 40% ihres Einkommens verlieren. Das macht für eine Verkäuferin 600 bis 700 Euro im Monat aus, für einen Facharbeiter in der Industrie 850 bis 950 Euro. Das halten die Menschen nicht durch.
So sieht es auch SPD-Arbeitsminister Heil. Das Kurzarbeitergeld helfe, Jobs zu sichern. Aber die Lohneinschnitte seien teils hart. Und die Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit mit zuletzt 26 Milliarden Euro groß.
Deshalb bin ich dafür, dass wir zumindest befristet das Kurzarbeitergeld aufstocken, um die Kaufkraft der Beschäftigten zu sichern. Das kurbelt auch die Wirtschaft an.
Dieser Einschätzung Heils schließen sich auch Politiker des größeren Oppositionspartners der Union durchaus an. Der Finanzpolitiker Michelbach von der CSU findet es gut, den Menschen jetzt schon mehr Geld zu geben, als später ein bürokratisches Konjunkturprogramm entwickeln zu müssen. Das Geld fließe sofort in den Wirtschaftskreislauf und stärke so die Konjunktur. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder hält die Idee grundsätzlich für gut, wenngleich sie allein ihm nicht ausreicht.
Zum anderen ist mir auch wichtig, dass wir das das mit Steuersenkungen zusammen diskutieren. Dazu gehört beispielsweise die Gastronomie, die dringend Unterstützung braucht, das ist die notleidendste, aber auch ein deutliches Vorziehen des Soli, sodass wir insgesamt ein Paket machen können, nicht nur über Kurzarbeit zu reden, sondern auch über Steuersenkungen.
Für die geplante Aufstockung des Kurzarbeitergeldes muss das Gesetz geändert werden. Man sei schon in Gesprächen, sagt Heil. Aber der Konflikt liegt auf der Hand, denn Steuersenkungen stehen bei der SPD nicht oben auf der Tagesordnung. Kritik an den Plänen kommt aus der Opposition. Für den FDP-Sozialpolitiker Vogel hat der Vorstoß etwas von Gießkannenpolitik. Er verlangt Feinsteuerung.
Ich halte es für richtig, dass der Arbeitsminister in möglichst vielen Branchen mit den Unternehmen spricht, wo Tarifpartner noch aufstocken können oder Unternehmen aufstocken können. Aber jetzt eine pauschale Erhöhung zu fordern, obwohl es gar keine Daten gibt, in welchen Branchen haben die Beschäftigten überhaupt welche Einkommensverluste, das birgt natürlich enorme Gefahren, nämlich dass am Ende nur Kosten der Unternehmen übernommen werden, die Beschäftigten gar nichts davon haben und gleichzeitig die Rücklage fürs Kurzarbeitergeld und schmilzt wie der Schnee in der Sonne.
Härter ist das Urteil der AfD. Der Obmann im Arbeitsausschuss Witt meint, natürlich könnten die Menschen bei 100% Kosten nicht mit 60% des Geldes auskommen. Daher sei es aber wichtig, dafür zu sorgen, dass die Menschen schnell wieder 100% arbeiten könnten.
Statt allerdings mit Hochdruck daran zu arbeiten, dass Unternehmen schnellstmöglich ihren Betrieb wieder aufnehmen können, richtet sich Herr Heil scheinbar auf monatelange Betriebsstillstände ein und will das Kurzarbeitergeld erhöhen. Der dabei entstehende volkswirtschaftliche Schaden wird mit Hunderttausenden neuer Arbeitslosen einhergehen. Daher müssen Firmen bei Beachtung des größtmöglichen Schutzes der Arbeitnehmer in die Lage versetzt werden, ihren Betrieb schnellstmöglich wieder aufzunehmen.
Dass die Firmen bald wieder loslegen können, hofft auch Heil. Daher will er das höhere Kurzarbeitergeld auf die Monate Mai bis Juli befristen.
Die Diskussion über höheres Kurzarbeitergeld, der Bericht von Uwe Lüb. Diskutiert wird auch darüber, dass ab Montag nicht mehr möglich ist, Krankschreibung ohne persönliche Vorsprache in einer Arztpraxis zu bekommen. Parteiübergreifend wurde diese Entscheidung des gemeinsamen Bundesausschusses kritisiert. Gesundheitspolitiker warnten vor einer Gefährdung für Ärzte, Praxispersonal und Patienten. Als erstes Bundesland hat Hessen heute angekündigt, dass im Sommer in den Schulen kein Schüler sitzen bleiben wird. Freiwillig wiederholen ist aber möglich. Ludger Fittgau mit den Einzelheiten.
Sitzen bleiben, das wird es in den hessischen Schulen in diesem Sommer nicht geben. Da die Corona-Krise mit den Schulschließungen der letzten Wochen eine Leistungsbewertung nur eingeschränkt möglich mache, werden die Schülerinnen und Schüler in Hessen in der Regel in das nächste Schuljahr versetzt. Das entschied nun das Kultusministerium in Wiesbaden. Wie in Hamburg und in Hessen werden auch in anderen Bundesländern ab der kommenden Woche überdies Abschlussjahrgänge verschiedener Schulformen wieder in die Schulgebäude kommen können. Das reicht von der vierten Jahrgangsstufe in Grundschulen über Abschlussklassen von Haupt- und Realschulen bis zu ab Montag beginnenden Abiturprüfungen, etwa in Berlin. Gleichzeitig werden vielerorts kleine Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen können. Bei den Händlern sorgt das für große Erleichterung.
Es war schon schade. Also ein Buchladen ohne Kundenkontakt ist einfach eine traurige Angelegenheit.
Ja, natürlich Erleichterung, klar. Also das ist einfach sehr schwierige Lage jetzt gewesen, dass man einfach nicht den Laden aufmachen darf. Und also das ist höchste Zeit.
Sehr wichtig. Ja. Sehr wichtig für uns auch. Diese Non-Kommunikation, die ist wirklich dramatisch. Das sind 4 Wochen fast. Ich hoffe, dass es geruhsam bleibt. Nicht, dass dann 15 Leute draußen stehen. Wir werden da natürlich überall Schilder haben, wie auch immer. Wir werden vermutlich auch bis dahin eine Trennwand haben. Und solange das noch nicht festgelegt ist, dass sie auch mit Masken kommen müssen, können wir ja nicht sagen, der dürft nicht.
Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr, die wird es in Sachsen geben. In Mecklenburg-Vorpommern besteht eine solche Pflicht künftig in Bahnen und Bussen. Auch in einzelnen hessischen Städten wie Hanau gibt es nun eine solche Maskenpflicht. Die Landesregierung in Wiesbaden möchte sie aber nicht flächendeckend vorschreiben. Ähnlich werden es andere Bundesländer handhaben. Die Darmstädter Goldschmiedin Ulrike Haffes ist froh, dass es in ihrer Stadt zunächst keine Maskenpflicht geben wird.
Wenn es anders nicht geht, klar. Also ich freue mich da nicht drauf. Ich mache das nicht gerne, weil ich finde, man kriegt auch nicht richtig Luft irgendwie. Nicht genug Sauerstoff vor allen Dingen, habe ich das Gefühl. Man atmet mir auch immer wieder denselben Mist wieder ein eigentlich. Ja? Also deswegen kann man das eigentlich gar nicht lange machen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Trauringgespräch hat, wo man wirklich auch dann da sitzt und 1,5 Meter Abstand hat, muss man, glaube ich, auch was machen. Da werde ich das dann auch machen.
Im Laufe der kommenden Woche werden kleinere Geschäfte auch in anderen Bundesländern wieder öffnen, so etwa in Berlin und Brandenburg in der zweiten Wochenhälfte. Ulrike Hafes glaubt nicht, dass es in ihrem kleinen Geschäft schwierig werden wird, die Corona-Abstandsregeln ab Montag umzusetzen.
Da wir so ein Fachgeschäft sind, wo sowieso nicht die Leute Schlange stehen und sowieso immer vereinzelt kommen, ist es so, dass wir jetzt eben vermehrt dann Termine machen. Also wenn jemand wirklich eine Besprechung hat, was länger dauert, dann muss man das eben vorher absprechen. Ansonsten eben nur vereinzelt natürlich. Und man hält Abstand und man desinfiziert die Sachen, die angefasst werden, vorher, hinterher. Ja, so müsste es eigentlich gehen.
Uhrmacher Maximilian Schubert hat sein Geschäft an einem Platz wenige hundert Meter weiter. Er hofft vor allem, dass durch die Corona-Krise die Vielfalt des stationären Einzelhandels nicht weiter reduziert wird.
Noch mehr Handyläden und Fingernagelstudios brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube aber auch, dass wir in einem Jahr noch mal ganz genau drauf gucken sollten, was der Staat gerade eben gemacht hat. Das ist ja alles runtergefahren worden. Ja? Bürgerrechte sind beschnitten worden, das Recht auf Versammlung, das Recht auf Arbeit. Und ich glaube, in einem Jahr müssen wir da nochmal ganz genau drauf gucken, denn dieses Coronavirus wird ja nicht das letzte sein, das uns erwischt. Ja? Das wird mutieren, das kommt zurück. Wenn wir jedes Mal unsere Wirtschaft so runterfahren, wie wir das jetzt gerade eben getan haben, dann wird das unser Land nicht tragen können.
Das Bundesverfassungsgericht hat heute dem Eilantrag eines Mannes stattgegeben, der sich gegen das Demonstrationsverbot in Stuttgart zur Wehr setzte. Die Karlsruher Richter entschieden, das Grundrecht des Klägers auf Versammlungsfreiheit sei verletzt worden. Unter Beachtung eines Abstandes von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmern und einer Distanz zu Passanten von 2 Metern könne die Versammlung stattfinden, hieß es. Gestern hatte Karlsruhe die Versammlungsverbote für 2 Demos in Gießen mit gleichlautender Begründung gekippt. Sie fanden mit Corona-Sicherheitsabstand und Mundschutz statt. Gewerkschaften planen nun in mehreren Bundesländern am 1. Mai Kundgebungen mit ähnlichen Sicherheitsstandards abzuhalten.
In einer Telefonkonferenz haben sich heute die Außenminister von mehr als einem Dutzend Staaten darauf verständigt, Transport- und Handelswege offen zu halten. Es geht auch um die Wiederherstellung wichtiger Lieferketten. Mehr dazu von Anita Fünfinger.
Die Handels- und Transportwege müssen offen bleiben, trotz Corona und wegen Corona. Die Außenminister von 15 Staaten weltweit, von Mexiko über Indonesien, Frankreich und Großbritannien, haben gemeinsam mit dem deutschen Außenminister nach Wegen gesucht, wie die Lieferketten trotz der Pandemie reibungslos aufrechterhalten werden könnten. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt Annen teilte nach der Telefonschalte mit, nur durch internationale Kooperation könnten dringend benötigte Güter ankommen und die Wirtschaft wieder in Schwung kommen. Allein in Deutschland warten unzählige Firmen auf Ersatzteile, Rohstoffe, Nachschub für die Produktion. Damit Corona die Wirtschaft nicht völlig abwürgt, wollen die Außenminister dafür sorgen, dass etwa Transportknotenpunkte für den Gütertransport geöffnet bleiben. So einfach ist das gar nicht bei gleichzeitigen Grenzschließungen, Grenzkontrollen und Reisebeschränkungen. In einer gemeinsamen Erklärung der 15 Außenminister heißt es, wir verpflichten uns, mit allen Ländern zusammenzuarbeiten, um Maßnahmen in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Reisen, Handel, Wirtschaft und Finanzen zu koordinieren. Globale Zusammenarbeit sei notwendig für die Entwicklung eines Impfstoffs, aber auch um Entwicklungsländer bei der medizinischen Versorgung zu unterstützen. Nicht dabei in dieser Außenministergruppe sind Staaten wie Russland, China oder die USA.
Dafür bleiben wir jetzt in den Vereinigten Staaten hier in der Sendung Der Abend im Deutschlandfunk. Landesweit nehmen dort nämlich die Proteste gegen Ausgangsbeschränkungen zu. Und das, obwohl die Zahl der Infizierten in den USA mittlerweile die Marke von 700.000 Menschen überschritten hat. US-Präsident Donald Trump solidarisierte sich mit den Demonstranten und goss auf Twitter weiter Öl ins Feuer. Torben Ostermann berichtet.
Lasst uns arbeiten, rufen die Demonstranten in Austin, der Hauptstadt von Texas. Fernsehbilder zeigen, dass die Proteste gegen die Ausgangsbeschränkungen landesweit zunehmen. So unterschiedlich die Orte und die Größe der Demonstrationen, so eindeutig das Muster. Es sind vor allem Trump-Anhänger, die gerade auf die Straße gehen. Der US-Präsident hatte sich vor wenigen Tagen für eine phasenweise Öffnung ausgesprochen, die konkrete Ausgestaltung allerdings den einzelnen Bundesstaaten überlassen.
A good lot of us here today are sick and tired of governments taking our rights away.
Viele seien hier, weil sie das Gefühl haben, die Regierung würde ihnen ihre Rechte nehmen, so ein Demonstrationsteilnehmer in Austin. Anderer Staat, gleiches Bild. Rund 3000 Menschen sind in Michigan zusammengekommen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Viele tragen die roten Trump-Kappen. Make America Great Again. Der bekannte Wahlkampfsatz des US-Präsidenten ist auf zahlreichen Flaggen zu lesen. Es sei essentiell zu arbeiten, um seine Familie zu ernähren, sagt eine junge Frau. Sie selbst arbeite als Bedienung in einer Brauerei und bekomme bisher keine staatliche Unterstützung. Die politischen Lager stehen sich auch in der Corona-Krise unversöhnlich gegenüber. Vor allem in demokratisch geführten Bundesstaaten entlädt sich nun der Frust der konservativen Trump-Gefolgschaft. Viele fühlen sich in ihren Grundrechten beschnitten. Sie wollen selbst entscheiden, welche Vorsichtsmaßnahmen sie anwenden. Der Staat soll sich gefälligst raushalten. Wenn es Zeit ist zu gehen, dann ist das so. Wenn Gott entscheidet, dass das die Krankheit ist, die mich tötet, dann soll das so sein, erklärt eine gläubige Demonstrationsteilnehmerin dem Fernsehreporter. Dem US-Präsidenten scheinen die Proteste gegen die lokale Führung zu gefallen. Befreit Michigan, befreit Minnesota und befreit Virginia, twitterte Donald Trump und heizte damit die Stimmung weiter an. Für Virginia fügte er noch hinzu, dass die Menschen dort ihr Recht auf Waffenbesitz verteidigen sollten. Dieses stehe unter Belagerung. In Virginia streiten Waffenbesitzer und Waffengegner seit längerem über strengere Gesetze. Ein paar Dutzend Demonstranten zogen am Freitag bewaffnet durch Virginias Hauptstadt Richmond. Zahlreiche demokratische Gouverneure kritisieren Trumps Twitter-Anstachelungen deutlich. Die vagen Öffnungspläne des Präsidenten würden ebenfalls nicht helfen und außerdem komme immer noch zu wenig Unterstützung aus Washington. Besonders deutlich wurde New Yorks Gouverneur Cuomo. Ich habe gesagt, dass wir beim Thema Tests Hilfe brauchen. Trump hat 11-mal gesagt, dass er damit nichts zu tun haben will, weil es zu kompliziert ist. Ich weiß, dass es kompliziert ist, deswegen brauche ich ja Hilfe. Donald Trump scheint an seinem umstrittenen Kurs festzuhalten. Cuomo solle aufhören zu reden und endlich seinen Job machen, so der US-Präsident auf Twitter.
Berichtet Torben Ostermann. Dehydrierte, unterernährte Senioren, über 30 Tote binnen weniger Wochen. Von einem Horror-Altenheim wird inzwischen in Kanada gesprochen. Wie es dazu kommen konnte, kaum jemand der Pflegekräfte in diesem Seniorenheim war aus Angst vor Corona noch zur Arbeit gekommen. Informationen von Peter Mücke.
Als die Gesundheitsbehörden die private Einrichtung in der Nähe von Montreal besuchten, waren viele der 130 Bewohner dehydriert, unterernährt und teilnahmslos. Fast alle Pflegekräfte seien aus Angst vor einer Ansteckung vor dem Coronavirus nicht mehr zur Arbeit gekommen. Zum Schluss hätten sich nur noch zwei Pflegekräfte um die alten Menschen gekümmert. Insgesamt sollen 31 Menschen innerhalb eines Monats in dem Heim gestorben sein, mindestens 5 davon an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Die Gerichtsmedizin geht nun den anderen Todesfällen nach. Der Premierminister der kanadischen Provinz Quebec, Legault, kündigte Ermittlungen wegen grober Fahrlässigkeit an. Das Pflegeheim gehört einer Immobilienfirma in Quebec, die noch 6 weitere Alteneinrichtungen betreibt. Ein Unternehmenssprecher lehnte es ab, sich zu den Vorwürfen zu äußern. In den kanadischen Medien ist das Horror-Altenheim zum Symbol der Corona-Krise geworden. In Kanada sind knapp die Hälfte der insgesamt 1300 Corona-Toten in Altenheimen gestorben.
Peter Mücke über diesen schrecklichen Fall aus Kanada. Eine Woche nach Katholiken und Protestanten feiern an diesem Wochenende dann auch die orthodoxen Christen das Osterfest. Morgen ist für sie also der Ostersonntag. Dort ist es aber, wie vergangene Woche auch hierzulande, also in Russland oder Griechenland beispielsweise, keine Gottesdienste, keine Ostermesse, keine großen Familienfeiern. Die Griechen müssen in den eigenen vier Wänden bleiben, so schwer es auch fällt. Aus Athen berichtet Thomas Bormann.
Bischof Irotheos von Athen ist betrübt. In all den Jahren habe ich so etwas noch nicht gesehen, sagt er. Wir sind durch Kriegszeiten gegangen, die Kirchen waren immer offen. Ja, Ostern ist für viele Griechen das wichtigste Fest des Jahres, wichtiger noch als Weihnachten. Die Ostermesse, der Lammbraten am Ostersonntag in großer Runde, das ist Tradition in Griechenland, doch all das ist in diesem Jahr verboten. Ministerpräsident Mitsotakis weiß, das ist hart, er wirbt um Verständnis. Nicht der Glaube ist in Gefahr, sondern die Gesundheit der Gläubigen. Und deshalb, so tröstet der Regierungschef, werden wir diese Ostern als Ostern der Liebe und der Verantwortlichkeit erinnern.
Das Pascha wird uns als das Pascha der Liebe, aber auch des Ευθύνης.
In Piräus musste die Bereitschaftspolizei nachhelfen, damit auch wirklich alle Gläubigen verantwortlich handeln. Dutzende wollten unbedingt eine orthodoxe Messe in der Kirche besuchen. Einige warfen sogar Steine auf die anrückenden Polizisten. Die nahmen 13 Personen fest und die Kirche blieb natürlich geschlossen. Die Priester dort feiern die Gottesdienste unter sich. Sogar die meisten Kirchenglocken in Griechenland bleiben stumm. Ich fühle mich furchtbar, sagt dieser 74-Jährige. Die Ostertage wie gewöhnliche Tage, wir müssen eben Geduld zeigen. Andere vermissen die sonst so beliebten Familienfeiern oder den Osterurlaub. Wir wären jetzt in England bei unseren Kindern. Alles war schon gebucht, jetzt haben wir alles storniert. Damit die Griechen auch ja nicht zum Verwandtenbesuch aufs Land rausfahren, hatte die Regierung für die Ostertage sogar ein allgemeines Fahrverbot überlegt. Stattdessen dann aber doch nur die Bußgelder erhöht. Wer an Ostern auf der Straße erwischt wird, zahlt 300 Euro Strafe statt wie bislang 150 Euro. Das Osterfest kann man zwar nicht später nachholen, wohl aber die Ostermesse. So plant es jedenfalls die orthodoxe Kirche Griechenlands und hofft, dass Gottesdienste bald wieder möglich sind. Dann soll die Ostermesse 40 Tage nach Ostern, also am 26. Mai, für alle Gläubigen nachgefeiert werden.
Dass auch in Deutschland bald wieder öffentliche Gottesdienste möglich sind, darüber wird weiter leidenschaftlich diskutiert. Thomas Sternberg, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, also der Laienorganisation, sagte heute Morgen hier im Deutschlandfunk, gerade an Ostern habe sich gezeigt, dass die Kirchen systemrelevant seien.
Ich habe den Eindruck, über diese Ostertage haben auch Menschen, die zum Religion oder zu ihrem, vielleicht auch ihrem Glauben keine Beziehung mehr oder nie hatten, gemerkt, dass da etwas fehlt. Dass doch die Kirchen schon in einer Weise systemrelevant sind. Wer gibt jetzt eigentlich Antworten? Wer hilft eigentlich den Menschen in existenziellen Ängsten? Wo gibt es Orte, in denen man auch diese Ängste, die da aufgebrochen sind in der Corona-Krise, ja verarbeiten kann?
Sagt Thomas Sternberg, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken hier im Deutschlandfunk. Das vollständige Interview mit ihm finden Sie online auf deutschlandfunk.de. Und damit kommen wir jetzt noch zu einem Konzert, das in der kommenden Nacht Menschen auf der ganzen Welt in sozialer Distanz in ihren jeweiligen Wohnzimmern trotzdem zusammenbringen soll. One World Together at Home. Antje Passenheim blickt voraus.
Bring the world together.
Die Welt zusammenbringen will WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Im Kampf gegen das Coronavirus hat er gute Freunde.
Lady Gaga and my friend Hugh Evans.
Und deren Devise ist: Bleibt zu Hause. Gaga und der Chef der Organisation Global Citizen wollen mit dem Konzert trösten, helfen und danken.
We are all so very grateful.
All den Gesundheitsmitarbeitern, die in der ganzen Welt an vorderster Front gegen das Coronavirus stehen. Und Wahl-New Yorker Hugh Evans hofft,
and I hope that we,
dass wir von diesem Moment an für immer dankbar für die Arbeit sind. Von Ärzten, Pflege- und Lehrkräften sowie Lebensmittelhändlern und all derer, die das Rückgrat unserer Gemeinden sind. Immer mehr Stars sagen zu.
Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David.
Und Lady Gaga verspricht noch mehr.
We will have lots of different people.
Wir haben viele verschiedene Leute da, Sportler zum Beispiel, Figuren aus der Sesamstraße, große Schauspieler, Komiker und Moderatoren.
This is called One World Together. At home.
Neben Tonight Show Moderator Jimmy Fallon.
Would you like to know who's hosting?
Yeah, I would love to know who's hosting.
You?
Führen auch Talker Jimmy Kimmel und Stephen Colbert durch das Konzert, das mehrere US-Sender und Netzwerke übertragen. Jeder Künstler landet dann direkt von zu Hause auf den Sofas dieser Welt. Gratis, betont Lady Gaga.
It's not a fundraiser, so when the show starts,
es ist kein Fundraiser, also lasst eure Portemonnaies und Kreditkarten stecken, wenn es losgeht. Lehnt euch einfach zurück und seht euch die Show an. Denn die Spenden sind schon da. Über 35 Millionen Dollar haben die Veranstalter von Regierungen und Unternehmen eingesammelt, freut sich etwa Apple-Chef Tim Cook. Das Geld fließt in einen Solidaritätsfonds der Weltgesundheitsorganisation, zum Kauf etwa von Schutzausrüstungen und Tests. Wer dabei sein will, sollte die ganze Nacht einplanen. Der mehrstündige Livestream beginnt um 21 Uhr. Die Hauptshow startet nachts um 2.
Blickt Antje Passenheim musikalisch auf den Abend und die Nacht voraus. One World Together at Home. Der Abend hier im Deutschlandfunk geht jetzt noch weiter bis 20 Uhr. In einer halben Stunde dann nach Hintergrundnachrichten und Kommentar. Berichte aus dem Sport und weiter mit Matthias Frieber Mikrofon.